taking the easy way out. Meine Damen und Herren, hier ist die Freisprechanlage mit einem sehr wundersamen Thema, über das wir tatsächlich dann gleich freisprechen werden. Es wird sich noch kurz vorstellen, die zweite Macherin, oder erste, Entschuldigung, Frau...
Herr Reuter, erstens sagt man in der Sendung, wenn man beginnt, guten Tag. Zweitens sagt man, ich bin der Martin Reuter. Drittens, ich bin die Gertrud Salm. Nee, das sagst du natürlich nicht.
Und viertens sage
Aber wir haben natürlich Gäste. Wie wäre denn auch das Thema, wäre auch nicht schlecht anzusagen.
Vielleicht versucht es einer von den Anwesenden, die davon was verstehen.
Nein, du hast es ja irgendwie betitelt.
Ja, ich glaube, ich habe geschrieben Höhlenbewohner.
Aha.
Also Höhlenbewohner und Höhlenbegeher.
Aha.
Ich hoffe, beides ist richtig.
Ja.
Darf ich die Nummer 3 bitten, ihren Joker zu ziehen?
Hallo, guten Tag. Mein Name ist Annette Zenker. Ja, ich habe eigentlich gedacht, ich müsste hier nur zuhören. Jetzt bin ich mit drin.
Nein, das ist hier
das
verboten.
Das bei uns nicht.
Ja, und da ich mit meinem Mann gern in Höhlen gehe, bin ich jetzt also mit dabei.
Ja, habt ihr denn kein Zuhause oder was?
Doch, wir haben sogar ein Zuhause und 2 Kinder. Und ganz viele Haustiere.
So zugelaufen, Herr
genau.
Robert. Ja, Nummer 1.
Ja?
Da wollte ich heilen ein bisschen.
Ja, ich bemerke es gerade. Ich weiß zwar nicht warum. Wir werden das schon noch rauskriegen. Ja. Und jetzt geht es erstmal.
Jetzt kommt die Nummer 1.
Ja, ich bin der Stefan Zenker. Ich bin der Vorsitzende des Landesverbands für Höhlen- und Karstforschung. Und bin 44 Jahre alt. Hab genauso wie meine Frau 2 Kinder.
Sie an.
Sie erscheinen dieselben.
Ja, das könnte sein, ja. Und bei dem Wetter bin ich eigentlich ganz froh, dass ich ab und zu mal in die Höhle abtauchen kann. Da ist es wenigstens nicht so heiß.
Ist es da wirklich so kühl, ja?
Ja.
Ah ja, klar.
Was sind die Temperaturunterschiede?
Meter,
so?
Pro Meter ist es, warte mal, pro 500 Meter waren das...
Also bei uns ist es eigentlich ganz einfach, ja. Unter Tage ist immer die Jahresdurchschnittstemperatur der Erdoberfläche und die ist bei uns so zwischen 7 und 9 Grad.
Das ist schön, dass Sie bei uns sagen, also bei den Höhlen.
Bei uns da unten?
Nein, ich meine bei uns in Deutschland oder
so.
In Mitteleuropa. Das ist in der Dominikanischen Republik zum Beispiel, ist es so bei 22 Grad, also da kommt man in richtig warme Höhlen rein.
Wart ihr da auch schon?
Nee.
Leider nicht. Müssen wir noch nachholen.
Das wäre aber schön, weil da gibt's wirklich tolle Tropfsteinhöhlen.
Ja, das weiß man vom Bild, ja?
Ja, das weiß man.
Bildgebenden Verfahren. Also ich darf vielleicht mal beim dem, was mir aufgefallen ist, was hat denn der Karst oder da, wie sagt man, das oder der?
Karst, der Karst, ja.
Damit zu tun?
Also Karst ist eigentlich ein Wort, was aus dem ehemaligen Jugoslawischen kommt.
Mhm.
Bezeichnet da eine Gegend, wo überhaupt gar keine Bäume oder kein Gras drauf wächst. Wo alles Wasser unterirdisch fließt und dadurch natürlich auch große Höhlensysteme entstanden sind.
Mhm.
Ja, und dieser Begriff Karst, der hat sich einfach auch in der Wissenschaft festgesetzt.
Also
das heißt immer Höhlen- und Karstforscher, ja.
Und unter dem Nichts ist immer, da kann man was mit was rechnen.
Unter dem Nichts sind riesengroße Höhlensysteme, sind unterirdische Flüsse, das Wasser fließt ja natürlich auch da, aber halt unterirdisch. Und so ein Karstgebiet, so nennt man das, zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass man so Sachen hat wie Bachschwinden, dass also Bäche auf dieses Karstgebiet treffen und einfach im Untergrund verschwinden und dann auf der anderen Seite von dem Karstgebiet wieder große Karstquellen rauskommen.
Mhm. Ich dachte eigentlich immer, Karst sei ein Gestein. Oh.
Nein,
nee.
Das wusste ich sogar zufällig.
Es gibt verkarstungsfähige Gesteine. Das sind die, wo so Karsterscheinungen sich bilden können.
Das heißt, die verwittern? Oder?
Ja, das sind hauptsächlich Kalksteine.
Kalksteine, ja.
Alle wasserlöslichen Gesteine wie Kalk, Gips.
Da geht's Wasser rein und geht's wieder weg und dadurch entstehen Höhlen.
Genau.
Und Tropfsteine dann durch diese
Wasserablagerung.
Genau.
Und von oben.
Jetzt haben wir das mit dem Karst.
Mhm.
Aber jetzt muss man, die schöne Frage ist ja wie im Quiz, wie kommt man denn dazu, sich nach unten und seitwärts zu orientieren?
Also der normale Mensch geht aufrecht auf der Erde.
Ja, versucht sich einermaßen gerade zu halten.
Oder klettert auf Berge.
Mhm.
Aber in Berge rein.
Also es ist eigentlich eine Geschichte, die lange zurückliegt, nämlich 1979. Gab es in Bad Hersfeld, wo ich ursprünglich herkomme, eine Jugendgruppe der katholischen Kirche. Und diese Jugendgruppe wurde geleitet von einem Lehrer, der in der Hersfelder Zeitung damals einen Artikel von 1890 gefunden hat, wo ganz aufregend beschrieben war, wie so ein Schlossermeister aus dem Nachbarort in eine Höhle im Landecker Berg bei Schenk-Lengsfeld abgestiegen ist. Der hat damals nur den Pfarrer und den Schulmeister mitgenommen. Also ganz, ganz spannend geschrieben und beschreibt dann, wie er sich 24 Meter abseilt und dann in eine 100 Meter lange Höhle kommt.
24 Meter, muss man sich mal vorstellen. Ja, das ist ja so. Wahnsinn. Da hat er sich getraut, sich abzusetzen.
Ja, und das ist total klasse beschrieben. Also der hat dann erst irgendwelche Stroh angezündet und reingeworfen, um die schlechte Luft zu vertreiben.
Damals hat man Miasmen gedacht, da kamen Verdunstungen und da wird man drin sterben.
Ja, es gibt auch eine Menge Sagen über diese Höhle, so dass die Geister da drin kochen würden und deswegen der Kochrauch aufsteigt. Mhm. So sieht das im Winter auch aus, ja, wenn draußen minus 15 Grad sind und da drin 8 Grad,
dampft es,
ja. dann kommt das raus. Ja, und aufgrund von dieser Jugendgruppe damals hat diese Jugendgruppe eine Fahrradtour gemacht und hat gesagt, okay, wir probieren mal diese Höhle zu finden. Wir haben tatsächlich eine Höhle gefunden am Landegger Berg, haben aber erst ein Jahr später festgestellt, dass das eine andere war, eine viel größere, die bisher gar keiner gekannt hat. Und haben dann ganz spontan auf dem Geburtstag abends einen Höhlenforscherverein gegründet.
Ja, toll.
Und einer von diesen Gründungsmitgliedern, der erste Vorsitzende, war mein großer Bruder.
Also Sie waren 14, wenn ich schnell rechne.
Ja. Und zwei Jahre später bin ich dann dazugekommen und also mein Bruder geht schon lange nicht mehr in Höhlen und bin begeistert dabei geblieben.
Zu vornehm geworden.
Nein, das ist, glaube ich, etwas, das entscheidet sich ganz früh, ob man bei einer Sache bleibt. Ich glaube, so mit 14, 16 entscheidet sich, ob man bei einer Sache bleibt oder nicht. Ne?
Also viele haben einfach dann aufgehört, als sie die erste Freundin hatten und haben dann die Adressen aus.
Aber kriegen wir jetzt die entsprechende Erzählung nach.
Es gibt aber auch Gegenbeispiele.
Es gibt auch Gegenbeispiele. Also da muss die Freundin oder ich sage in meinem Fall die Frau natürlich auch begeistert dabei sein, sonst kann man so ein Hobby nicht durchhalten.
Stimmt, da wird man ständig angekeift.
Genau.
Du bist schon wieder in der Höhle.
Ja, jetzt kommen wir dann zu den
Tieren. Moment, Geschichte. Ich meine, es gibt nur eine Geschichte, weil irgendwann ist ja der Höhlenforscher auf die Höhlenforscherin getroffen.
Genau.
Die noch nie, waren Sie schon in der Höhle, bevor Sie Ihren Mann kennengelernt haben?
Ja, gut, eine Schauhöhle mal in der Fränkischen Schweiz, in Pottenstein, das weiß ich noch. Da haben wir mal eine Klassenfahrt hingemacht.
Schauhöhle, was ist denn das?
Total beeindruckend, aber ja. Eine Schauhöhle ist halt, wo jeder rein kann, so mit ganz normalen Klamotten, ohne sich umziehen zu müssen, die auch elektrische Beleuchtung drin hat, wo
das
ein Führer einbricht.
Das ist so präpariert, dass da dass da keiner.
Ja, da kommen dann, in der Slowakei, wo ich letzthin vor ein paar Jahren da drin war, da geht dann immer das Licht hinter einem aus und vorne geht's wieder an und du hast keine Zeit eigentlich richtig zu klotzen, also stand ich permanent im Dunkeln.
Die müssen sparen.
Ja gut, die müssen durchgeführt werden, also möglichst schnell, möglichst viel.
Ja, und das ist schade.
Ja. Da geht es auch vorne rein, hinten raus, aber ganz schnell.
Also Sie waren in einer Schauhöhle und dann haben Sie sich kennengelernt.
Genau.
Das lassen wir jetzt
in der
Schauhöhle? Aus, wie alles.
Nein. Über unsere Ausbildung, weil wir sind beide Finanzbeamte und da haben wir uns kennengelernt und dann hat er auch mal eine Tour organisiert.
Meine Damen und Herren, ich bin entzückt, hier auch noch ein bisschen Soziologie und Verwaltungswissenschaft treiben zu können. Man kann mal sehen, wie Finanzbeamte, was die in der Freizeit tun. Ne?
Ja, ist aber ein guter Ausgleich.
Sowas. Oh ja, finde ich auch.
Wieso ist das eine? Ist auch Höhlenforschung, oder?
Ja, aber man sitzt halt immer auf seinem Sessel und irgendwann tut einem das Kreuz weh und dann ist man einfach froh, wenn man in der Natur draußen ist und mal was anderes machen kann.
Also draußen ist ja in dem Fall falsch, sondern drunten.
Ja, erst mal raus und dann wieder rein.
Genau. Wobei die Luft in der Höhle natürlich wesentlich besser ist wie draußen. Also viele Asthmatiker gehen in Höhlen rein, damit sie besser atmen können.
Stimmt.
Es gibt auch Heilstollen.
Ja, das ist was. Ja. Das liegt an der großen Luftfeuchtigkeit, an der hohen Luftfeuchtigkeit. Okay. Da fliegt halt kein Staub rum.
Und dann gibt es eventuell auch Salze, ne, die dann sich lösen. Nicht gerade in den Höhlen, denen Sie sind, aber in der Schweiz gibt es das. Mhm. Da wird man in den Stollen gefahren.
Ja.
Ja, gut. Und dann sind Sie, dann haben Sie sich entschlossen. Wie war das, als Sie zum ersten Mal eine richtige Höhle?
Das war schon ziemlich extrem. Das war die Witzenhäusener Höhle. Wie lang ist die, Stefan?
220 Meter.
Und dafür braucht man ungefähr 3 bis 4 Stunden, um da durchzukommen. Also kann man sich schon vorstellen, aufrecht gehen ist nicht angesagt.
Also kriechen sozusagen.
Meist kriechend. Ja.
Es gibt eine einzige Stelle, wo man mal kurz stehen kann in der Zeit.
Und wie ist das mit der Angst? Also gibt es die überhaupt?
Das merkt man ziemlich am Anfang, ob man das packt oder nicht. Mhm. Also man geht in den ersten Raum rein oder in die erste Engstelle und entweder man kriegt die totale Panik oder man sagt, nee, das ist kein Problem, das schaffe ich.
Mhm. Also woran liegt das? Das weiß man nicht so genau. Ne?
Ich weiß nicht.
Es gibt Menschen, die empfindlich auf so klaustrophobisch reagieren.
Genau.
Ja, ich glaube, es hat schon was mit Angst zu tun und die man entwickelt vor einer Enge. Und dem Vertrauen, das man hat zu den Menschen. Weißt du, als ich zum ersten Mal einen Pass gelaufen bin, so einen Grat gelaufen bin, also links und rechts runter, da war ich froh, dass ich jemand dabei hatte, dem ich einfach vertraut habe. Und damit war es kein Problem.
Ne? Ja.
Aber wenn man allein,
Ich glaub, das die, diese Engstellen heißen bei uns Schlufe in der Fachsprache. Aha. Kann man sich vorstellen, wenn man da so durchschluft, dann hört sich das schon so an. Mhm. Und es gibt da wirklich Engstellen, da muss man ausatmen, damit der Brustkorb kleiner wird und man überhaupt durchkommt. Mhm. Ja.
Also und nichts für gut beleibte.
Nee, eher nicht. Ne? Mhm. Wobei meistens die Schultern dann bei den, ich sag mal, gut beleibteren Probleme machen, nicht der Bauch, der rutscht einfach
bei,
durch.
Bei Männern darf ich doch annehmen, dass die Schultern da besonders ausgeprägt sind, weil sie ja die Last der Welt tragen müssen, stimmt's?
Ja, so ähnlich ist das.
Ja. Sie lassen mal dann vorgehen, die machen den Weg frei.
Da bröckelt dann schon mal was.
Das heißt, sie gehen auch in Höhlen, die noch gar nicht erforscht sind.
Ja, also wir haben ganz viele Höhlen auch als Erster begangen und auch gefunden. Oh ja. Unter anderem eine der größten oder tiefsten Schachthöhlen in Nordhessen, die eine Tiefe von 80 Metern hat.
Also auch abseilen?
Ja, 80 Meter senkrecht runter. Da haben wir damals alle Strickleitern aller Höhlenforschervereine in Hessen zusammengebunden, um bis unten hinzukommen.
Wahnsinn.
Das war aber ein tolles Erlebnis.
Also Sie gehen nicht wie auf die Berge mit...
Doch, eine Berge
doch,
nach unten.
Doch auch.
Also Sie werden angeseilt und gehen
auch
dann
die
Strickleiter.
Genau, Single-Rope-Ausrüstung heißt das. Da hat man dann...
Single-Rope.
Klingt gut, ne? Das ist Englisch, Gertrud.
Danke, Herr Reuter.
Ja, also mit Abseilbremse und Steigklemmen.
Also ganz normal.
Genau.
Aber auch mit Strickleiter, weil Sie wissen ja gar nicht, wie die Formation des Gesteins ist, auf dem Sie runtergehen.
Es kommt auch immer darauf an, wie verwinkelt die Schächte sind. Also wenn das Seil ein paar Mal um irgendwelche Stellen, an irgendwelchen Stellen scheuert,
ist nicht günstig.
Dann kann es natürlich sein, dass es dann Risse kriegt. Und dann nehmen wir manchmal halt auch Strickleitern.
Wenn man solche derartigen Neubegehungen, müssen die dann offiziell registriert, katastriert werden?
Ja, also wir haben einen Höhlenkataster, das führt der Gerd Stein in Mainz für Hessen, wobei man jetzt erstmal sagen muss, das Höhlenkataster Hessen beinhaltet ganz Hessen und den rechtsrheinischen Teil von Rheinland-Pfalz.
Warum das denn? Ist das historisch oder was?
Das hat was mit den Brücken zu tun, dass es über den Rhein kaum Brücken gibt und die Rheinland-Pfälzer einfach auf die Seite nicht rüberkommen, ohne große Umwege. Und deswegen hatte man irgendwann in den 70er Jahren vom Deutschen Höhlen- und Karstforscherverband einfach diese Katastergebiete festgelegt. Und da hat Hessen halt Rheinland-Pfalz den rechtsrheinischen
Teil
dazu bekommen.
Wie die Schweiz jetzt in Baden-Württemberg überlegt.
Genau. Aber das ist bei uns auch gut aufgehoben, das Gebiet.
Ja, wir wollen es ja nicht annektieren oder
was. Ja, nee, da gibt es aber schöne Höhlen und die gibt es im linksrheinischen Teil nicht so von Rheinland-Pfalz.
Weiß man denn das Oberirdische überhaupt noch zu schätzen, wenn man quasi so, ganz Deutschland stelle ich mir vor, hat man im Kopf als löcherigen Käse von unten.
Ja, ist doch so. Also es gibt bestimmt in Deutschland, ich schätze mal so 8.000 bis 10.000 Höhlen. Und
vielleicht fühlen sich jetzt einige ziemlich unsicher, ja?
Nee, das ist ja hauptsächlich auf die großen Karstgebiete wie die Schwäbische, Fränkische Alb. Dann gibt es das Sauerland, oben gibt es große Kalkgebiete im Harz noch. Das sind so die Haupthöhlengebiete. In Thüringen gibt es auch noch schöne Kalkgebiete, in Hessen gibt es eher wenig Höhlen, ja.
Also wir haben, Sie sagten vorher 400?
483 Höhlen haben wir in Hessen mit rechtsrheinischer
das
Teil Rheinland-Pfalz.
Sehr wenige Höhlen. 483. Haben Sie alle gesehen?
Nein, natürlich nicht. Also ein Großteil schon. Wir probieren die auch alle zu sehen, weil wir machen auch Gutachten fürs Land Hessen über diese Höhlen und wollen halt wirklich alle Höhlen auch irgendwann untersucht haben und vermessen haben. Jetzt darf man sich eine Höhle nicht immer als riesengroße Tropfsteinhöhle vorstellen.
Das habe ich mir schon vorgestellt, durch...
Genau, es gibt eine Definition auch für die Länge der Höhle. Eine Höhle muss mindestens 5 Meter lang sein, muss natürlich entstanden sein und muss vom Menschen begehbar sein. Ja? Und da kann man sich vorstellen, dass eine Menge von diesen 483 Höhlen sehr, sehr kleine Höhlen sind. Gerade hier im Meißner Gebiet gibt es Höhlen, die halt 6-7 Meter lang sind, aber trotzdem ganz normal als Höhle entstanden sind und deswegen auch in dieses Höhlenkataster aufgenommen werden.
Aber wo man nicht reinkommt, oder wie? Oder doch?
Doch, man muss reinkommen.
Ja, sonst ist keine
Höhle. Ne? Ja.
Man kommt halt nicht sehr weit rein. Ne?
Und das ist so wie so eine Karte, wird das dann gemacht? Oder,
nur
die Maße?
Dieses Kataster muss man sich vorstellen, ein riesengroßes altes Haus, was von der Decke bis zum Keller voll mit Ordnern steht. Für jedes einzelne Objekt eine Katastermappe. Also der Gerhard Stein, der das macht, macht das sehr, sehr genau, die ganzen Geschichten. Und man braucht auch jemanden, jemanden, der das wirklich so genau macht, um dann später auf alles zugreifen zu können.
Mei, welche Fähigkeit.
Ja, darf ich gleich nochmal bei solchen, wie soll man sagen, nicht Verwaltungstechnik. Also, ich sag's lieber gleich so, diese Fachsprache, die interessiert mich noch.
Ja.
Die ist sicher auch historisch entstanden. Das ist so, stelle ich mir so vor, wie bei Bergleuten. Die haben dann so Teufen und was
genau.
Alles.
Genau. Also bei uns ist ja zum Beispiel so, wir begehen eigentlich gar keine Höhle, sondern wir befahren eine Höhle.
Aha.
Und das kommt aus dem Bergbau. Ja, also damals die Leitern hießen Fahrten und deswegen hat man damals einen Bergwerkstollen oder ein Bergwerk befahren. Und das ist eins zu eins in die Höhlenforschung übernommen worden.
Also damit es auch ernsthaft ist, oder wie?
Nee, das ist einfach. Erstens mal Fachsprachen und zweitens in so einem eigenen Begriff. Nein, ich bin ja jetzt mal der Sprachforscher.
Herr Reuter, darf ich mal den Herrn Zenker fragen?
Ja, bitteschön.
Danke sehr.
Also das ist historisch entstanden, ganz einfach, diese Begriffe. Ja, die haben wir jetzt nicht erfunden und also ich finde das unwahrscheinlich spannend, zum Beispiel Bücher so aus den 20er, 30er Jahren zu lesen, wo Höhlenforscher beschreiben, wie sie die großen Höhlensysteme in den Alpen als erster begangen haben.
Oh.
So Geschichten.
Also die Erstbegehung ist ja schon was ganz Besonderes. Ne? Sie haben auch Erstbegehungen durchgemacht.
Oder ja, mitgemacht, klar, natürlich. Nicht durchgemacht. Ja,
ja. Das heißt, man weiß ja gar nicht, was
einem so erwartet dann.
Ne? Ja, aber das macht es ja gerade spannend.
Ah ja?
Und das ist ja auch so der Punkt, wo jeder erstmal da hinkommt, Abenteuerlust, und dann forscht man. Dann fängt man erst an, das wissenschaftlich zu betrachten.
Ich habe mir schon gedacht, erst kommt die Lust und dann kommt die Wissenschaft.
Genau.
Dann ist alles kaputt. Ja,
sozusagen. Ja, die Abenteuerlust ist ja etwas zu machen, was nicht alltäglich ist, was ganz Besonderes ist und was einem herausfordert.
Also das Schöne ist ja, man kann hier in Deutschland wirklich noch Sachen entdecken, wo andere in Amazonas-Urwald fahren müssen, um irgendeine neue Tierart oder sowas zu finden. Das ist hier bei uns unter der Erde.
Wunderbar, also jetzt sind wir bei dem, was wir eigentlich hin wollten.
Bei den Höhlenbewohnern.
Jetzt machen wir vielleicht mal ganz kurz Musik, Herr Reuter.
Oh ja, Mensch, es ist ja schon.
Wir machen jetzt einfach mal Höhlenmusik.
Ich schmeiße hier was rein und nachher wird dann irgendjemand was dazu sagen, glaube ich.
Ja,
ne? So gut. Kommt's.
Ja, das ist wirklich erstaunlich. Wir haben in der Freisprechanlage soeben
ein libidinöses Lied gehört.
Wir haben gehört, dass Fledermäuse küssen können. Was hat es damit bitte auf sich? Vielleicht der Urheber dieser Musik.
Ja, also ich finde das Lied ist sehr von Achim Reichel. Fledermaus, finde ich schon mal, das sind wir schon mitten bei den Höhlenbewohnern.
Ja, den Ruf habe ich gehört und Sprechen und sowas habe ich auch gehört, ne? Kann man mit denen sprechen?
Nee, Fledermäuse haben ja ein spezielles Echolotsystem.
Radar oder sowas.
Genau, ne? Also da gibt es Jagdrufe und das.
Also sind die different?
Ja, klar. Es gibt Jagd- und Ortungslaute und jede Fledermausart ruft auf einer anderen Frequenz und mit einer anderen Tonlage. Also wir sind mittlerweile so weit mit so einem Fledermausdetektor, das rauszuhören, welche Art vorbeifliegt.
Ach. Nein, das ich bin ja ab und zu mal sprachlos.
Babylonische Sprachverwirrung, oder?
Nein, irgendwann kommt man natürlich über die Höhlenforschung an die Fledermäuse, die da ab und zu mal ihren Winterschlaf halten und die man auch sieht.
Eigentlich regelmäßig, oder?
Ja, wobei ich da dann nochmal was zum Höhlenschutz nachher sagen sollte. Also im Winter sollte man eigentlich in die Höhle nicht reingehen, um die Fledermäuse nicht zu stören.
Die gehen dann kaputt, ne? Die haben dann keine Kraftreserven.
Ja, die wachen auf und verlieren dann unwahrscheinlich viel Energie. Und mittlerweile sind alle unsere Arten ja stark vom Aussterben bedroht.
Durch mangelnde Insekten oder wie?
Nee, das fing eigentlich an in 50er, 60er Jahren mit diesen Gifteinsätzen, DDT und Lindan, was da alles gab. Da alle europäischen Fledermäuse rein Insektenfresser sind, haben die das natürlich in der Nahrungskette 1:1 aufgenommen, ja. Und dieses Lied, da kam mir immer das Wort Vampir drin vor. Und viele Leute denken, ja, Fledermäuse saugen Blut. Es gibt tatsächlich drei Arten, die Vampirfledermäuse in Mittel- und Südamerika, die Blut saugen.
Aber nicht an Menschen.
Nein, also höchstens ab und zu mal. Also man muss sich das so vorstellen, dass die auf irgendein Säugetier draufliegen, das leicht anritzen und dann die Bluttropfen einfach trinken. Ja,
wie halt andere auch,
genau,
wie also Mücken oder sonst was.
Also die werden da unten auch stark bekämpft, aber nicht, weil sie Blut saugen, sondern weil sie durch diese Art, sich zu ernähren, bei den ganzen Haustieren stark die Tollwut übertragen.
Blöd. Das sind dann, die dann Schädlinge.
Also Fledermäuse wohnen ja nur im Winter in den Höhlen, ne?
Hat man früher mal gedacht, ja. Aber wir finden auch ganz oft im Sommer welche, die uns entgegenfliegen. Also man muss da zwischen dem Männchen und Weibchen unterscheiden. Ja. Mhm. Die Fledermausweibchen.
Tun wir gerne.
Genau, die Fledermausweibchen, die sind im Sommer eigentlich zusammen in sogenannten Wochenstuben, wo sie ihre Jungen aufziehen. Das können irgendwelche Kirchendachböden sein oder unter irgendwelchen Dachziegeln oder einfach in irgendwelchen Mauerspalten. Und die Männchen sind Einzelgänger.
Wie heißen das? Kinderstuben?
Wochenstuben heißen.
Wochenstuben.
Ja. Ist das süß. Also da gibt es gerade hier in Nordhessen vom großen Mausrohr, das ist eine der Fledermausarten hier, Wochenstuben, wo 500 bis 700 Tiere zusammenhängen und ihre Jungen aufziehen.
Es ist eine kollektive Erziehung, oder wie? Aber die säugen nicht kreuz und quer, sondern die säugen
jede Fledermausmutter findet aus diesem ganzen Gewusel sein Fledermausbaby wieder raus. Mhm.
Und das hängt dann an der Mama?
Ja, also die sind ja kommen ja ganz blind und nackt zur Welt. Fledermäuse sind erstmal Säugetiere, das ist schon mal ganz wichtig zu sagen. Manche denken, alles was fliegt, sind Vögel. Das ist nicht so. Ja. Und also die finden wirklich ihr Baby daraus und die hängen auch mit so vielen zusammen, weil die völlig nackt sind und die Fledermausmütter ja nachts jagen müssen.
Mhm. Das das ist Abhängen sozusagen, das ist echte Abhängen.
Genau, die wärmen sich gegenseitig, diese ganzen Fledermausbabys auch und sind meistens auf ganz, ganz heißen Kirchendachböden oder so, diese großen Mausohren, damit die nicht abkühlen.
Mhm. Und wer sich staut, wer hat ihnen beigebracht, sich so kopfunter zu hängen?
Ja, das weiß man eigentlich gar nicht so genau. Interessant finde ich, bei der ganzen Sache, dass die Fledermaus nicht runterfallen kann. Also man denkt ja, das braucht eine unwahrscheinliche Kraft, wenn die sich da aufhängt. Mhm. Aber die haben so eine ganz bestimmte Sehne im Fuß drin, die einfach einrastet. Also die brauchen null Kraft. Und das führt dazu, wenn eine Fledermaus zum Beispiel im Winterschlaf stirbt und an der Wand hängt, dann fällt die erstmal gar nicht runter.
Weil die so geklammert hat.
Die hängt ganz locker da dran. Das rastet einfach ein, diese Sehne, und dann hängt die.
Also egal wie das ist, das muss nicht rund sein wie bei Vögeln oder irgendwie, sondern es muss, können überall
das
drauf.
Das wäre was für Bergsteiger, oder?
Ja, da müsste man mal wirklich...
Eine rastende Sehnen, das finde ich interessant.
Flop, flop.
Ja, ist spannend, wenn man sich mit den Tieren
beschäftigt. Also die Konstruktion,
Also dieses Wochenzimmer finde ich auch nicht schlecht.
Wochenstube.
Stube, bis ich den Begriff wieder drin habe.
Ja.
Ja, und das, also die Mütter machen da kollektive Erziehung oder ist es einfach nur die Wärme, um die Wärme zu speichern und dass die Kinder nicht gefährdet sind?
Das ist wohl der Hauptgrund.
Kann man also kein Sozialmodell daraus ableiten.
Nee. Und die Männchen, bei denen das ganz interessant ist, sind Einzelgänger. Mhm. Also die haben eigentlich mit der ganzen Geschichte nur ganz kurz bei der Paarung was zu tun. Mhm. Und das ist bei Fledermäusen ganz spannend, weil die Paarung erfolgt im Herbst, Oktober, November und das Fledermausweibchen speichert im Prinzip den Samen den ganzen Winterschlaf lang und dann setzt erst der Eisprung danach ein. Also das ist super geregelt von der Natur, damit im Frühjahr wieder alles so da ist, dass wieder Futter da ist.
Aber man könnte ja gleich wie lange brauchen die Schwangerschaft? Also warte mal, Herbst und Frühjahr. 6 Monate?
Ja.
6 Monate. Das ist eine lange Zeit.
So sein. Also die Fledermausbabys, die brauchen so 6 Wochen, bis sie dann selbstständig fliegen können.
Mhm. Ja, das ist ja wieder sowas wie bei Ratten. Die machen ja auch so seltsame Sachen. Also da gibt es ja wirklich, also sowas. Mhm. Also Samen speichern, das ist zum idealen Zeitpunkt. Gut.
Mich würde ja interessieren, ob es irgendwann mal eine Übersetzungsmaschine gibt. Ja, für verschiedene Fledermaussprachen.
Nee, also
das interessiert die auch wahrscheinlich.
Können die sich untereinander verständigen?
Die können sich natürlich untereinander verständigen.
Also mit anderen Arten?
Nee. Zwischen anderen Arten glaube ich nicht, aber die eigenen Arten, die haben auch Soziallaute. Die sind dann auch so, dass der Mensch sie hören kann, weil die anderen sind ja alle so hoch in der Frequenz, wo der Mensch nichts mehr hört. Aber die Soziallaute hört man. Das ist wie so ein Piepen oder Fiepen von einer Maus.
Mhm. Und was heißt das, Soziallaut? Was meint
Wenn die sich gegenseitig zum Beispiel stören.
Hallo Kumpel.
Wenn zwei im Winterschlaf nebeneinander hängen, die eine wacht auf und macht so viel Rabatz, dass die andere aufwacht, dann piept die richtig.
Und dann ist wieder Ruhe, oder wie?
Dann ist wieder Ruhe irgendwann, ja.
Ah ja, das heißt, die haben ein Kommunikationssystem, wo sie sich gegenseitig sagen, mitteilen.
Ich denke schon, ja.
Nebenan, da gibt es auch eine eigene Verhaltensforschung dazu, ne?
Ja, also man weiß über Fledermäuse bis zur heutigen Zeit noch ganz, ganz wenig. Also ich habe von meinem Biologiebuch von von dem Opa meiner Frau gelesen. Das war so um die Jahrhundertwende und da stand immer noch drin, dass die Fledermaus der schlimmste Speckdieb in den Speisekammern ist. Von daher weiß man, wie wenig man eigentlich über...
Dabei war es der Vater.
Genau.
Und viele denken, ja, die fliegen in die Haare, was völliger Quatsch ist.
Ist komisch, wieso
das... Oh ja, bitte noch so ein paar das sagen, das finde ich interessant. Ja, also Blutsauger haben wir in die Haare, wo kommt denn das her?
Das kenne ich auch.
Ein Gerücht.
Das kenne ich auch.
Aber das scheint sich echt hartnäckig zu halten. Das sind viele, also die zur Führung kommen und dann sagen, oh, eigentlich habe ich Angst.
Ist das jetzt Landbevölkerung eher oder ist das egal?
Das ist egal.
Das ist so ein Gerücht, frei fließen.
Naja, die haben ja eine wahnsinnige Geschwindigkeit, wenn die fliegen. Und das ist etwas, was man, wo man echt, wenn die auf einen zuschießen, denkt man, und dann machen die aber, tschack, sind sie weg wieder.
Ja, natürlich, die haben ja auch ein Ordnungssystem und würden nie einen anfliegen.
Überhaupt
und,
nicht.
Also ganz spannend ist bei den Führungen immer, es gibt mindestens einen dabei, der jemanden kennt, dem so eine Fledermaus schon mal in die Haare geflogen ist. Und, genau. Also das ist wirklich immer klasse.
Also dann werde ich bei der nächsten Führung werde ich da mal als Störer auftreten.
Genau.
Einfach naja, bei mal. Deinen Haaren ist es auch sehr effektiv. aber vor was ist das Angstbesetzte? Haben Sie irgendeine Ahnung, warum? Also ich meine, dass die Tiere nicht in die Wahrnehmungsgeschwindigkeit, also vom Hören,
glaubt
das nicht.
Das denke ich, das kommt noch vom Aberglauben. Also es kommt ja aus dem Dunkeln, da weiß man nicht, was los ist. Das war so im Mittelalter, war das ja so.
Schrecken die auch so
mit dem Teufel in Zusammenhang ist das gebracht worden. Ja, das
also,
ist so der
Punkt. Also alles, was der Mensch nicht sieht, ja. Und Tiere, die nachts unterwegs sind, die sind natürlich nicht so greifbar. Das ist aber nur bei uns hier in dem Kulturkreis so. Also in China zum Beispiel heißt das Wort Fu, heißt Fledermaus und es bedeutet Fledermaus und gleichzeitig Glück.
Hey.
Ja, und das ist, also da ist die Fledermaus zum Beispiel auf Briefmarken oder so drauf.
Ne? Und Kung Fu, was heißt das dann?
Das heißt springende Fledermaus. Ganz seltenes Exemplar.
Ich meine, es sind so Fragen.
Gute Frage, ja.
Es sind so Fragen.
Gut. Ja, ich denke, wir haben natürlich auch in unserem Glaubenssystem die Hölle und die Hölle ist immer unten. Also die Hölle mit 2 L.
Klar.
Die Hölle in der Höhle.
Also es gibt ja auch ganz oft Teufelsdarstellungen so aus dem Mittelalter oder was, wo immer irgendwo eine Fledermaus mit drauf
ist. Ja, die sind so drauf.
Sie sehen aber in der Regel auch ein bisschen seltsam aus, so wie ein bisschen wie Greise, oder? So kindliche Greise.
Nee, das denkt man nur, wenn man noch nie eine richtig nah gesehen hat.
Ja, das kann...
Weil die sind eigentlich völlig süß, so Fledermäuse. Und wenn,
aber ein spitzes Näschen, das rund wird, oder?
Ja, unterschiedlich, je nach Art.
Genau.
Also ich kenne die mit dem spitzen Näschen,
das rund wird. Also ich gehe ja ganz oft, wenn ich mal irgendeine Pflegefledermaus habe, dann auch in Schulen und Kindergärten damit und man sieht eigentlich, nach 2-3 Minuten haben die Kinder völlig die Scheu davor verloren und die haben später auch keine Angst mehr davor. Ne?
Wie bei E.T.
Ja, das ist alles so Erziehungssache, ja.
Na gut, wenn man sie nicht sieht.
Klar.
Wenn Tiere, die flattern, sind immer etwas seltsam.
Und Tiere, die ein Radarsystem haben, die hält man, glaube ich, für intelligent. Sind die, kann man die geistig, sagen wir mal?
Also ich denke, mit Intelligenz hat das wenig zu tun. Das ist einfach die Evolution, die einfach die so ausgestattet hat, dass sie halt dieses Radarsystem haben. Ja.
Naja, nun war vorher ja in dem Lied von Liebe die Sprache, wie verliebt man sich in eine Fledermaus? Also warum, also sie gehen ja zu den Fledermäusen, sie interessieren sich sehr. Wie kommt diese Liebe zustande?
Ich denke, man muss einfach so ein Tier mal in der Hand gehabt haben und
sehen
auch wie schnell die zutraulich dann werden. Ja. Also wir haben ja Pflegefledermäuse, die am Anfang sich wehren, wenn man sie irgendwie kriegt. Meistens sind die verletzt, haben irgendwie einen Knochen gebrochen oder irgendeine Verletzung.
Also von diesen Flügeln.
Genau. Mhm. Ja. Also das ist ja im Prinzip die Hand, was da die Flughäute bespannt. Und man sieht eigentlich, wie schnell die sich an den Menschen gewöhnen, ja, wie schnell die lernen, von der Pinzette einen Mehlwurm zu fressen. Und wir hatten mal eine Fledermaus 2 Jahre, die hatte also komplett den Flügel ab, weil eine Katze die erwischt hatte. Mhm. Und da haben wir so ein schönes Heim gebaut mit einer Baumhöhle drinne. Und die hatte nach einer Woche gemerkt, dass abends immer ein Futternapf reingestellt wird mit Mehlwürmern. Und hat dann, sobald es dunkel geworden ist, schon da drin gesessen und gewartet. Also das fand ich total... Und
dann selbstständig sogar gefressen.
Total lustig, ja.
Ja, ist ja aus dem Nest.
Ja, genau. Ja,
aber was macht man denn mit so einem amputierten Tier? Wie geht denn das? Das schwierig. Kann doch gar nicht mehr raus, ne?
Nee, das kann nicht mehr raus. Also ich denke, es ist für die Fledermaus dann auch irgendwann besser, wenn sie stirbt. Ja, weil Fledermäuse liegen nur... Also ich bin jetzt kein Mensch, der irgendein verwundetes Tier oder ein verletztes Tier dann einfach umbringen kann, ja. Und sag, okay... die hat keine Chance, ne? Sondern ich probiere einfach erstmal, ob ich es über die Runde kriege. Und in dem Fall war es so, diese Fledermaus hat dann bei uns noch Zwillinge geboren.
Ach ja, die war die berühmte Schwangerschaft im verschobenen Zeitalter.
Genau, und die Mutter hat dann wirklich sich, also so wie das ein Mensch wahrscheinlich machen würde, über Wasser gehalten. Mit einer ganz schweren Verletzung hat diese Jungen weiter gesäugt, bis die groß waren.
Und dann ist sie gestorben, oder wie?
Nee, die hat sich dabei auch wiederholt. Ne? Mhm.
Und was ist aus den Jungen geworden?
Puh, die sind leider beide irgendwann eingegangen, weil das ist ein ganz großes Problem, denen das Fliegen erstmal beizubringen. Das waren Abendsegler, also Abendsegler, die lernen normalerweise von ihrer Mutter das Fliegen. Ne? Und das haben wir dann auch halbwegs hingekriegt und irgendwann wollten sie aber nicht mehr fliegen. Also ich denke, man lernt bei jedem Pflegetier einfach dazu. Ne? Mhm. Und man bekommt einfach nicht alle durch. Ja.
Man darf wahrscheinlich aber noch eine kleine Warnung aussprechen, sowas nicht zu tun, wenn man nicht ziemlich genau weiß, was man tut. Oder?
Nein, man hat überhaupt keine Chance, so eine Fledermaus über die Runden zu bringen, wenn man nicht genau weiß, was die braucht. Und das macht die Erfahrung. Also ich sag mal, es wird mit jeder Fledermaus einfach besser.
bei den Bambis und mit Sissi haben wir das ja auch gelernt.
Also Fledermäuse sind Insektenfresser im Flug?
Im Flug, ja. Also
Maul auf?
Nicht alle Arten. Das große Mausohr, weiß man zum Beispiel, die landen auf dem Waldboden. Also die haben ein Gehör und hören dann diese Laufkäfer laufen und landen auf dem Waldboden und fressen auf dem Boden dann die Käfer.
Fischbornhirschmal.
Genau.
Mhm. Gibt es etwas Außerordentliches, was man nie denkt, was diese Tiere machen?
Na, es gibt schon reichlich, haben wir da schon. Also komische Sehnen. Fressen im Flug.
Wochenstube, Wochenstube. Ja, dann die Befruchtung ist auch sehr seltsam.
Haben wir noch was vergessen. Ja.
Gibt's noch nichts?
Nö, Fledermäuse.
Sind so jetzt.
Sind so. Ne? Da gibt es ja noch eine Menge anderer Tiere. Also
da kommen wir jetzt gleich dazu. Jetzt machen wir aber mal die zweite Musik.
Ehrlich?
Ja.
Soll ich vielleicht erstmal da vorher was sagen zu der zweiten Musik?
Also zur ersten und zur zweiten ist nicht schlecht. Ja.
Also das ist eine Gruppe, die heißt Dangerous Dick and the Duck Dusters. Und das Interessante und Spannende bei der Gruppe ist, dass sie aus Irland kommt. Das ist schon mal eine Sache, aber dass das alles Höhlenforscher sind.
Ja.
Also das sind Höhlenforscher, die Musik machen.
Singende
und
ohne Radar.
Also, ja. Genau, und die singen auch Lieder über Höhlenforschung.
Ja, und, ich glaube eher Dangerous.
On the surface once again, ist das eine Anspielung?
Ja, natürlich. Die wollen wieder an die Oberfläche zurück und singen einfach von den schönen Höhlentouren, die sie gehabt haben und was an der Oberfläche und alles machen. Und da hören wir jetzt einfach mal rein.
Okay. Duck Dusters.
Ja.
Offensichtlich eine fremde Sprache so und die Frauen schwer unterrepräsentiert.
In diesem Fall schon, ne?
Ja.
Im echten Fall auch.
Deshalb sind frage ich jetzt mal die Frau Zecker.
Also das stimmt eigentlich schon. Es gibt mehr Höhlenforscher wie Höhlenforscherinnen. Also muss man schon...
Was ist da los?
Das ist ein eigener Schlag. Man muss wahrscheinlich selber ein bisschen verrückt sein, um das zu machen.
Das heißt, Frauen sind nicht so verrückt wie Männer, oder?
Ja, Frauen haben ein bisschen mit... ich möchte es jetzt nicht genetisch festlegen, aber ich glaube, man überlegt sich, ich habe auch nicht mehr auf großen Bergen rumgeturnt, als ich Kinder hatte.
Ja gut, okay, da muss man aussetzen, das ist klar.
Weil ich einfach gesagt habe, wenn ich da runterfall, sind die Kinder ohne Mutter. Und das
aber
fand ich nicht so ganz
lustig. Aber da sind wir jetzt natürlich beim Thema, weil die Frauen aber für unsere lieben Kleinen zuständig sind.
Ja,
und
wir
in
haben
diesen
auch so
Höhlen gibt es nämlich auch diese lieben Kleinen, die ich da auf der Homepage gesehen habe, über die, an die wir jetzt noch nachher, glaube ich, nochmal was erinnern
über
können.
Über das Gefährliche sprechen wir da ganz
Frau Zenker, unsere lieben Kleinen, wer hat sich denn das ausgedacht, ein Tier des Jahres?
Tier des Jahres ist auch...
Oder so ähnlich heißt es, glaube ich, ne? Oder?
Ja, genau.
Ja?
Höhlenasse des Jahres,
oder?
Nein, Höhlentier des Jahres.
Höhlentier des Jahres. Und da waren aber so kleine drauf, ne? Habe ich falsch geguckt? Auf der Homepage.
Ja gut, diese Schmetterlinge sind ja jetzt dieses Jahr Höhlentier des Jahres.
Ja, und davor war...
Der Höhlenflohkrebs.
Der Höhlenflohkrebs, genau, die waren kleiner.
Höhlenflohkrebs, das hat mir nämlich imponiert, genau. Und da tritt man noch drauf. Ich meine, haben Sie noch eine Lupe dabei?
Also die Flöhe, die springen weg, würde ich mal sagen. Oder auf einem drauf.
Die wenigsten sehen die natürlich, also, da muss man schon ganz genau gucken.
Ja. Also man tritt auch draußen, wenn man durch den Wald geht, mit jedem Schritt auf Tausende von Tieren, die da sind. Ne?
Ja. In dem Fall werden sie auf eine Homepage verfrachtet.
Ja, also diese Idee Höhlentier des Jahres, das war eigentlich dafür da, diesen Lebensraum Höhle mal bekannt zu machen.
Ja, klar.
Weil viele Leute denken einfach, in Höhlen lebt nichts. Ja, da ist dunkel, kalt, kommt wenig drin vor. Und wir haben in Deutschland fast 3000 Tierarten mittlerweile nachgewiesen in Höhlen.
Also gibt's, wie sehen die aus?
Also diese.
Naja, so ja. Die größte ist natürlich die Fledermaus. Aha. Und alle anderen sind ziemlich klein. Wie gesagt, so Schmetterlinge.
Schmetterlinge in Höhlen, das ist ja
auch. Ja, die überwintern dann zum Teil da drin, weil es dann nämlich, wie gesagt, konstante Temperaturen hat und wärmer ist wie draußen zum Beispiel. Also Tagfaunaugen sind zum Beispiel in Höhlen. Oder ein Bergwerk, Stollen, ja, sowas.
Alle wundern sich wohl, die Tagfrauenaugen im Winter sind.
Habe ich mir schon lange überlegt, als Kind schon.
Die sitzen in unseren Höhlen.
Ach, ich dachte, die würden sich verpuppen und rumhängen. Nee, und dann warten, bis
Verschiedene Schmetterlinge machen das, ja. Da sterben die erwachsenen Schmetterlinge und die überwintern als Puppe. Aber es gibt verschiedene Arten, wie Tagfrauenauge, der kleine Fuchs.
Der kleine Fuchs auch.
Und zwei Nachtfalterarten, der Wegdornspanner und die Zackeneule, die das Höhlentier des Jahres dieses Jahr ist. Die überwintern in Höhlen, ja.
Aha.
Und vielleicht sollte man grundsätzlich mal was zu diesen Höhlentieren sagen. Also man teilt die zurzeit in vier verschiedene Gruppen ein. Ja, und zwar die erste Gruppe, das sind Zufallsgäste in Höhlen. Ich sage immer mal das lateinische Wort, das sind Eutrogloxene.
Ich habe es versucht auswendig zu lernen, ich habe es nicht geschafft.
Und diese Zufallsgäste, muss man sich so vorstellen, irgendein Laufkäfer läuft über den Waldboden und fällt in eine Schachthöhle rein.
Plum.
Dann wollte der da nicht rein, sondern der ist einfach zufällig da reingefallen. Typischer Zufallsgast.
Der wird da nicht überleben, der wird da grausig vergehen.
Nee, die zweite Gruppe, das sind die sogenannten Subtroglophilen. Das sind Tiere, die in Höhlen übersommern oder überwintern. Ja, überwintern kennen wir, Fledermäuse machen das, auch diese Schmetterlinge, aber es gibt auch verschiedene Mückenarten, die übersommern in Höhlen oder Köcherfliegenarten.
Was denen ist zu heiß, ne?
Denen ist draußen zu heiß, ganz genau.
Mücken, denen es zu heiß ist?
Ja, also es gibt die sogenannte Rheinschnake, heißt die. Die kommt zurzeit zu tausenden Höhlen vor. Also wenn man da reinkommt, kommen einem Riesenschwärme entgegen.
Wie groß sind die?
Die sind Zentimeter groß.
Das ist ganz nett groß.
Das ist recht groß, ja.
Mhm.
Und interessant finde ich auch Köcherfliegen. Gibt es verschiedene, die in Höhlen übersommern. Das kommt wahrscheinlich noch aus diesen ehemaligen Karstgebieten. Ja, da wo, also Köcherfliegen sind ja auf Wasser angewiesen, weil die ja ihre Larven da drin oder ihre Eier ablegen und die Larven sich da drin entwickeln. Und in diesen Karstgebieten war es halt so, dass diesen ganzen Sommer das alles trocken gefallen ist.
Das ist ja alles in die Erde reingesickert,
genau,
und dann haben die gesagt, da gehen wir da
hin. Genau, dann verbringen die Zeit einfach in der Höhle und wenn draußen wieder Wasser fließt, dann verlassen sie die Höhle und legen dann draußen ihre Eier in die Bällchen.
Und wir hauen dann drauf, wenn sie uns dann stechen.
Naja, Köcherfliegen stechen nicht, das sind Stechmücken, aber auch unsere ganzen Stechmücken überwintern in Höhlen.
Nein, ich meine jetzt die anderen. Ja.
Ja.
Okay, also
haben die auch
Stechmücken auch in Höhlen?
Nein.
Wie war das jetzt? Moment, ja, da habe ich jetzt was überhört. Stechmücken auch?
Die ganzen Stechmücken sind typische subtroglophile Tiere, die in Höhlen überwintern.
Die können was erleben, wenn ich in die Höhle gehe.
Ich hoffe, dass jetzt keiner auf die Idee kommt, die ganzen Höhlen zuzumachen im Winter, damit die Stechmücken da drin bleiben. Damit bekämpfen wir sie nicht.
Nein.
Also das waren die ersten beiden Gruppen. Die dritte, das sind die sogenannten eutroglophilen Tiere. Das sind Tiere, die feste Populationen in Höhlen bilden, sich da auch fortpflanzen können. Da gibt es auch Tiere, die nie die Höhle verlassen, aber die können genauso auch außerhalb der Höhle in gleichgelagerten Lebensräumen überleben.
Die nie die Höhle verlassen, also die brauchen kein Licht?
Nee, die brauchen kein Licht.
Ach ja, stimmt, da gibt es ja so immer dunkel, gibt es ja sowieso. Genau. Ja.
Und die letzte Gruppe, das sind die echten Höhlentiere, das sind die Eutroglobionten-Tiere. Die könnten außerhalb der Höhle nicht überleben. Also die kommen nur in der Höhle vor und da kennt man halt viele, die weiß sind, blind sind, angepasst, verlängerte Gliedmaßen haben, weil sich in der Höhle halt nur Tasten fortbewegen. Und dazu gehört auch dieser Höhlenflohkrebs, der letztes Jahr Höhlentier des Jahres war.
Der sieht nichts, aber der kann rumspringen.
Der schwimmt im Wasser.
Aber
warum heißt denn
das? Ach so, Floh. Ja, gibt es ja Wasserflöhe.
Gibt's also es gibt ja auch die Bachflohkrebse, die man oberirdisch hat. Das sind diese braunen unter den Steinen. Und die sehen genauso aus, haben nur längere Gliedmaßen, sind ganz weiß und haben keine Augen.
Mhm. Gibt's da auch Darwinismus unter der Erde? Das heißt, vertragen die sich oder bekämpfen können die sich genauso wie in
Also irgendwer muss irgendwen essen.
So ja, natürlich. Es gibt in der Höhle ganz viele Räuber. Ja, also es gibt viele Höhlenspinnenarten.
Mhm.
Auch diese Höhlenflohkrebse ernähren sich räuberisch von kleineren Krebsen, die dann wieder irgendwelche Bakterienrasen in der Höhle abweiden. Also
Bakterien rasen in der Höhle abweilen.
Ja, also was völlig wegfällt.
Lecker.
Was völlig wegfällt in der Höhle, ist ja das Sonnenlicht. Ja. Ja, dadurch können natürlich sich auch keine höher entwickelten Pflanzen da bilden.
Das heißt, die können sie nicht von Pflanzen ernähren.
Genau, also es muss ein völlig anderer Ernährungskreislauf sein, ja. Mhm. Und das ist halt durch irgendwelche organischen Stoffe, die eingespült werden von draußen. Mhm. Auch Fledermauskot zum Beispiel. Also,
gibt es lecker Mittagessen?
Ja, gibt es ganz viele Käfer, zum Beispiel der Segeberger Höhlenkäfer in Schleswig-Holstein oben in der Segeberger Höhle.
Segeberg mit E, ja.
Mit E, ja. Der wohnt unter den Karl-May-Festspielen.
Ja, also, ja, wollte ich dich
genau. In dem Kalkberg gibt es eine Höhle und da gibt es einen Käfer, der nur da drin vorkommt. Und der ist ganz stark auf diese Fledermauspopulation angewiesen, weil der die Eier in den Fledermauskot reinlegt und das zur Entwicklung braucht.
Ja, und den gibt es nur an diesem Ort?
Den gibt es nur in der Segeberger Höhle, ja.
Gibt es das irgendwo anders, dass ein Tier nur an einem Ort gibt?
Ja, in Höhlen ganz oft, ja. Also sind viele Eiszeitrelikte sind zum Beispiel in Höhlen zurückgekommen. Wir haben jetzt zum Beispiel in der Rhön eine Spinne entdeckt, die ist weltweit eine neue Art und wahrscheinlich sogar weltweit eine neue Gattung.
Oh.
Ja, ist eine Höhlenspinne, die ganz zurückgebildete Augen hat. Also man sieht zwar noch so kleine Punktaugen, die sind aber überhaupt nicht mehr sehfähig. Mhm. Ist völlig weiß und hat die gigantische Größe von 1,2 Millimetern. Ja, ist aber in der Wissenschaft...
Wer die entdeckt hat. Ja,
ja, ich weiß es. In der Wissenschaft...
Er hat wahrscheinlich auch Stielaugen mutiert.
Herr Zenker hat es entdeckt. Die heißt Zenkerspinne.
Na, die läuft zurzeit unter dem... unter dem Arbeitsnamen Rhönia Zenkeri.
Oh.
Klingt gut auf jeden Fall.
Also finde ich sehr schon was.
Besser Zenker als Tanker. Ja. Mhm.
Also das Tier wird irgendwann beschrieben werden. Das wird jetzt noch so ein paar Fachleuten gezeigt. Meine Spinnen bestimmt alle der Theo Blick aus Bayreuth, der ist auch in dieser arachnologischen Gesellschaft, ist diese Spinnenforschergesellschaft. Mhm. Und der sitzt gerade da dran an dieser Geschichte. Und es ist überhaupt spannend, mit wie viel anderen Leuten man zusammenkommt, ja, mit Entomologen, also Insektenforschern, Fledermauskundlern und. Diese Höhlenforschung ist sehr, sehr fachübergreifend.
Ja gut, aber dann gibt's auch Pilze, oder?
Ja, Pilze gibt's auch in Höhlen.
Ja, klar. Das ist ja... Ich weiß gar nicht, wie viele Kollektive sich da neu bilden.
Ja, klar.
Das ist ja interessant.
Also, wenn man so einen Pilz in der Höhle hat, hat man einen ganz, ganz genialen Fundort für Höhlentiere, wenn man die sucht, ja. Weil die natürlich zu jeder Nahrung dahin gehen. Auch ein Stück Holz, was in der Höhle liegt, reicht schon, dass die Tiere sich da ansammeln, dieses Holz zersetzen.
Also ab und zu mal ein Holz reinlegen, dann ist da ein großes Gewimmel lassen. Und Jahrmarkt.
Der Mensch kann da eine Menge verändern, ja. Und das ist das, was ich vorhin schon angesprochen hatte, ja. Wenn man in eine Höhle geht, dann sollte man eigentlich wissen, durch was für einen Lebensraum man sich da bewegt. Mhm. Ja, und wir haben leider zu viele Leute, die einfach in Höhlen reingehen und überhaupt keine Ahnung davon haben.
Und was ich auf der Homepage gesehen habe, eine Möglichkeit besteht auch da Schrott reinzuhauen.
Ja, ja. Also wir haben letztes Jahr gerade eine Höhle von Giftmüll gereinigt. Mhm. Das ist so weit gegangen, dass wir dann wirklich giftiges Holzschutzmittel gefunden haben und eine zweite Aktion mit der Feuerwehr machen mussten, mit Atemschutzanzügen und den ganzen Giftmüll daraus zu transportieren.
Das ist eine Schweinerei. Mir finde ich schwer verständlich, warum man einfach was in so ein Loch schmeißt.
Da ist es erstmal weg, man sieht es nicht.
Das ist los.
Also ich verstehe es auch nicht, weil da sind dann auch Sachen, da sind Leute, die werfen Müllsäcke rein mit Sachen, die man einfach vor die Haustür stellen kann und die Müllabfuhr holt sie ab. Ja? Mhm. Also da war zum Beispiel ein ganzer Sack mit Turnschuhen drin. Ja? Ich würde nie auf die Idee kommen, 5 Kilometer in den Wald zu fahren, an irgendein Loch und dann Turnschuhe in eine Höhle zu werfen. Ja?
Ja gut, das kommt auf der ganzen Erde vor. Also ich kenne dieses Beispiel im brasilianischen Urwald, dass Krankenhäuser dort ihre giftigen Binden, Mullzeug und man braucht es nicht näher zu beschreiben, also den ganzen Schrott und Abfall einfach dahin schmeißen.
Das Schlimme ist ja, dass diese Höhlen, wir hatten es ja vorhin schon gesagt, meistens in wasserlöslichen Gesteinen und wasserdurchlässigen Gesteinen auch sind und da eigentlich gar keine Filterwirkung drin ist.
Nee, das kommt dann direkt wieder ins Grundwasser.
Genau, den Giftmüll, den ich oben reinwerfe, der kommt unten aus meinem Wasserhahn wieder raus.
Ja, genau. Verrückt.
So.
Noch eine kleine Musik?
Ich würde noch eine Musik vorschlagen. Wir haben dann noch so eine gute Schluss 5 Minuten. Denkt euch eine kriminelle Geschichte aus, dann können die Menschen schlechter schlafen heute Nacht und dann ist alles wieder in Ordnung.
Na, das Wetter ist ja besser wieder, zum Schlafen zumindest.
Gut, wir hören nochmal diesen Dangerous Dick. Wer mag denn das sein? Wissen Sie da Näheres?
Nee, weiß ich auch nicht.
Das gefährliche Dick.
Es hat ein Bekannter von mir, der auch Höhlenforscher ist, mir mitgebracht, weil er bei denen auf einem Konzert war. Und ich bin mir auch sicher, dass diese beiden Lieder noch nie im deutschen Radio gespielt wurden.
Hey, wir haben auch was entdeckt. Beziehungsweise Sie haben natürlich was entdeckt.
Er hat Näheres entdeckt.
The Dying Caver heißt das. Der tauchende Höhler, wie das Ding heißt. Ich darf übrigens darauf aufmerksam machen, dass diese Musik mit einer außerordentlich kriminellen Energie antransportiert worden ist. Das haben wir nämlich noch vergessen. Die Damen und Herren kommen aus Fulda.
Das ist nicht sehr kriminell.
Doch,
das die Fahrt von hier, von Fulda nach hier war heute.
Durch den Stau, ja.
Das stimmt, am Ferienwochenende.
Ja. Ein bisschen ungünstig.
Das merkt man aber immer zu spät.
Vielleicht, ja, ja. Vielleicht sagen wir mal was drüber, warum das dieser Ort ist.
Nein, ich würde was anderes machen. Gut. Also so Höhlen, und das sollte man vielleicht auch sagen, sind ja nicht ohne. Also da gab es auch ein Lied über verunglückte Höhlenforscher und so weiter. Das ist ja nicht ohne.
Nee, wir hatten jetzt erst einen schweren Höhlenunfall im November, Dezember, da ist ein sehr erfahrener Höhlenforscher von uns im Herbstlabyrinth im Westerwald eingeklemmt worden unter einem Block, und es hat 11 Stunden gedauert, bis wir den wieder raus hatten mit Höhlenrettungskräften, also die Feuerwehr, und die konnten überhaupt nichts machen und auch andere Rettungskräfte nicht, sondern das haben speziell dann Höhlenforscher haben den gerettet, ohne dass ihm was passiert ist. Also er hat unwahrscheinlich Glück gehabt.
Das heißt, er hat sich so ein Gesteinsbrocken gelockert.
Ja, der ist durch eine Spalte, und dann ist ein 150 Kilo schwerer Brocken, hat sich gelöst und ist ihm genau auf die Hüfte.
Und die war nicht kaputt?
Nein, er hat super Glück gehabt, ne, und sind auch alle heilfroh, dass das so ausgegangen ist.
Aber dann darf ich doch annehmen, dass er ein Handy dabei gehabt hat.
Nee.
Oder so
Alarm? Wir gehen ja nicht alleine in die Höhle. Also mindestens drei Leute, und es waren wirklich außer ihm noch drei da.
Ich dachte,
und
ich könnte jemanden wegen Technikmissbrauch...
da unten hast du keine Frequenz.
In der Höhle kriegt man keinen Handyempfang.
Ja, gut, aber, das ist dumm gedacht, ja.
Nee, wir haben immer drei Leute mindestens, damit, wenn was passiert, einer bei dem Verunglückten bleiben kann oder zwei Hilfe holen kann. Und genauso war es da auch in dem Fall.
Also man sollte nicht jetzt, wenn hier jetzt alle jungen Höhlenforscher denken, also Nichtforscher denken, sie wären jetzt mal schnell Höhlenforscher, wäre das nicht der richtige Weg.
Die müssen eine Ausbildung machen, stimmt's?
Genau. Ja. Wir bilden unsere Leute aus in Klettertechniken. Man braucht eine richtige Ausrüstung, die auch unter Umständen nicht ganz so billig ist. Man braucht einen vernünftigen Helm, man braucht mindestens zwei unabhängige Lichtquellen, braucht einen Anzug, man braucht was gegen die Kälte. Also man darf das gar nicht unterschätzen, wenn man da 2-3 Stunden bei 8 Grad mit dem Gestein in Verbindung ist, da wird einem schon kalt. Ja.
Da ist man tiefgefroren. Man ist durchgefroren.
Aber wenn dann noch Wasser dazukommt, also dann kann es richtig gefährlich werden. Und die meisten Unfälle in Höhlen, ja, also das war jetzt mal ein Unfall, der wirklich im Höhlenforscher passiert ist, aber alle anderen Unfälle in Höhlen passieren eigentlich Leuten, die mit Turnschuhen, kurzer Hose und einer Kerze in die Höhle gehen.
Ja, das kenne ich von den Bergen auch.
Und dann wird es richtig schlimm. Ja. Wenn die nämlich keiner findet, dann kommt da auch meistens jede Hilfe zu spät.
Die unterkühlen.
Ja. Also dann muss ich jetzt aber doch mal sagen, wo man, wenn man Lust an sowas hat, sich hinwenden kann, wo man sich informieren kann. Ja?
Ja, also ich würde raten, einfach sich irgendeinem der Höhlenvereine anzuschließen. Wir haben einen deutschen Höhlenforscherverband mit verschiedenen Landesverbänden. Und wir haben auch eine Homepage unter www.höhlenkataster-hessen.de. Findet man alle hessischen Vereine zum Beispiel. Und da ist dann auch der Link auf den deutschen Verband, wo man alle anderen Höhlenforschervereine
findet. Aber eure Seite war doch viel einfacher zu erreichen.
Höhlen, ja. Das war genauso einfach. Das hieß www.höhlentiere.tier.
Höhlentier.de. www.höhlentier.de ist speziell auf das Höhlentier. Und da ist dann aber auch der Link auf unseren Verband mit den ganzen anderen Forschungsgeschichten.
Also schon fand ich es einfacher, ja.
Ja, jetzt sind wir eigentlich schon am Ende der Freisprechanlage, ziemlich am Ende.
Schön, dass du es nochmal gesagt hast, wo wir jetzt hier waren. Ja.
Ja, herzlichen Dank fürs Kommen.
Ja, hat uns auch Spaß gemacht.
Ich muss euch das Kompliment machen. Also ich habe so viel von gar nichts gewusst, also was da unten so läuft.
Ja, unter der Erde ist man selten, ne, Martin, könnte das sein?
Ja, ich immer nur so Unterführungen und Autobahn, Tunnel oder...
Ihr seid herzlich eingeladen, bei uns mal mitzumachen.
Genau. Ja, nicht
Muss ich mich aber vorher umziehen.
Herr Reuter bewegt sich nicht so gerne.
Ja, kriegt von uns einen Helm verpasst und einen richtigen Anzug.
Gut. Ja, ich fahre uns hinaus aus mit unserer Musik.
Und
herzlichen Dank, hat Spaß gemacht und hoffentlich unseren Zug.
Wiedersehen.
Ja, tschüss.
Hören natürlich.